Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast. Wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Botthoff.
Hallo, liebe Zuhörer. Hallo, Carsten. Grüß dich, mein Lieber.
Ja, grüß dich. Mensch, Matthias, das war mal ein Wochenende, oder? Also, ich würde direkt einsteigen. Ich erinnere mich dran, wie unsere Prognose aussah. Wir beide haben ja irgendwie für Blachowicz getippt, ne?
Im Podcast warst du dir, glaube ich, noch unsicher und hast eher zu Adesanya hin tendiert. Aber dann hast du später, habe ich gesehen, deine Prognose nochmal umgeändert und hast Blachowicz vorausgesagt.
Ja. Mensch, sollen wir direkt damit starten oder so eine Spannungskurve aufbauen?
Schwierig, gute Frage. Aber lass es doch mal so anfangen. Vorneweg erstmal allumfassend, war es der Mega-Event, den wir uns alle versprochen haben? Ist es der Mega-Event gewesen?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich denke, wir hatten wirklich gute Kämpfe drauf, wir hatten Überraschungen drauf, so wie das eigentliche Co-Main-Event, Sterling vs. Jan. Wir hatten etwas langsamere Kämpfe, Brakic gegen Santos. Aber alles in einem, bei Adesanya vs. Blachowicz, da war ich hellwach. Da war die Müdigkeit weg, da war ich wirklich electrified. Das war, also ich fand, es war bisher mein Lieblingsevent 2021. Es ist ja auch jetzt erst der dritte Pay-Per-View, aber rein vom, ja, wobei, McGregor war auch cool, mit diesem Chandler-Knockout, ne, im Co-Main-Event. Es war auf jeden Fall ein richtig, richtig geiles Event.
Also ich finde, aus war ein Mega-Event. Ich kann auch teilweise die Kritik nicht verstehen, die da ja schon so kreuz und quer durchs Internet gegangen ist. Man muss halt auch immer berücksichtigen, das sind halt auch alles Menschen. Immenser Druck, der da auf den Kämpfern lastet. Und ich finde, klar, wir sind halt immer so sensationshungrig. Wir wollen das Blut sehen, wir wollen die brutalen Knockouts sehen etc. Aber ich finde, vom kämpferischen Anspruch her, von der Spannung her und dass wir halt auch mal ausgeglichene Kämpfe hatten, das ist ja auch was Schönes. Ne? Ich kann sich auch nicht immer über einen schnellen oder brutalen Knockout freuen oder generell über einen Knockout, sondern ich finde, was den Event ausgemacht hat, waren wirklich die Kämpfer, die weitestgehend auf gleichem Niveau waren, mit einer Ausnahme, da werden wir gleich auch noch zukommen.
Oh ja.
Aber waren, finde ich, unheimlich spannende, ausgeglichene Kämpfe. Und das hat mir bis zur letzten Sekunde einen Kick gegeben. Also ich fand es richtig super. Und ich habe selber schon viele, viele Kämpfe gemacht. Ich kann es verstehen, dass man da in manchen Situationen auch ein bisschen gehemmt ist oder man sehr taktisch kämpft oder man versucht sehr, sehr sich sehr genau an den Gameplan zu halten etc. Also es sind viele Faktoren und ich denke mal, wir werden es jetzt einzeln auseinandernehmen und dann wird man erkennen, was ich meine.
Ja, dann starten wir doch gleich beim ersten Fight auf der Maincard, Alexander Rakic versus Thiago Santos. Bisschen überrascht hat es mich, dass Alexander Rakic hier im Stand geblieben ist und nichtsdestotrotz gegen Thiago Santos gewinnen konnte. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe so das Gefühl, dass Thiago Santos seit dieser Jones-Niederlage, nicht seit der Jones-Niederlage, sondern anders formuliert, seit diesen Verletzungen nicht mehr derselbe ist. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht schwebt da auch so ein bisschen so eine gewisse Angst mit, dass er sich nochmal verletzt, dass das alles nicht so gut geheilt ist oder wie auch immer. Wir kennen ja auch nicht alle Hintergründe. Wir wissen nur, was passiert ist, wo er operiert worden ist. Aber ich habe das Gefühl, er ist so ein bisschen gehemmt, Thiago Santos, ne?
Bin ich vollkommen bei dir. Es ist nicht der alte Thiago Santos. Und ich habe es jetzt leider versäumt. Ich wollte meinem Freund, dem Trainingspartner von Thiago Santos, noch schreiben und wollte mal fragen, was er sagt, was da los war, was die ausschlaggebenden Faktoren waren, dass er nicht der alte Thiago Santos war. Mir war zuallererst mal aufgefallen, dass Rakic wesentlich austrainierter aussah, finde ich. Brutal austrainiert, extrem muskulös, dicke, massive Oberschenkel, also Körperfettanteil sehr niedrig. Der sah mir teilweise aus, als wäre er in einer anderen Gewichtsklasse als Thiago Santos. Thiago Santos hingegen sah von der Muskulatur her eher ein bisschen weich aus. Er sah eher ein bisschen fetter aus, er sah schlanker aus, als würde ihm Muskulatur fehlen. Die Beinmuskulatur fand ich auch relativ dünn bei ihm. Er hat auch immer sehr anfällig reagiert gegen die Low Kicks. Und was mir extrem aufgefallen ist, die Explosivität, gerade in den Beinarbeit, Techniken, also in der Bewegung, in den Kicks, die Schnelligkeit, die Kraft, gerade in den Beinen, das hat mir bei ihm total gefehlt. Das sah alles so ein bisschen slappy aus, so ein bisschen kraftlos aus, teilweise auch ängstlich. Vielleicht hängt das wirklich damit zusammen, dass diese schwere Verletzung noch in den Knien drinsteckt, beziehungsweise im Kopf natürlich. Und das hat mir eigentlich das Gefühl gegeben, dass Rakic ständig Herr der Lage war.
War er auch, definitiv. Auch starke Leg Kicks, wie du sagtest. Und ja, ich kann aber Kritik verstehen, wenn diese Kritik sagt, ja, es war eine gute Performance, aber Titelfight, nee, dann doch lieber Glover Teixeira. Und so sehe ich das auch. Ich denke, Rakic trifft erstmal auf den Sieger von Reyes versus Prochazka. Aber mit ihm darf man rechnen. Er ist jetzt auf 2 im Light Heavyweight. Auf Platz 2 tatsächlich. 1 ist natürlich nach wie vor Glover Teixeira.
Ja, aber egal wie Rakic gekämpft hätte, hätte bei mir, hätte Fahrradkette, da haben wir es wieder. Aber ich würde definitiv Glover Teixeira würde ich den Titelkampf geben. Der hat sich's verdient. Der ist so lange dabei. Der hat so viele Schlachten geschlagen. Hat jetzt in der Vergangenheit ja eine super Leistung abgelegt, mehrfach hintereinander. Also warum sollte er keinen Titelkampf bekommen auf die alten Tage? Ich sehe den klar ja, als nächstes gegen Blachowicz kämpfen. Und früher oder später wird Rakic dran sein. Ich meine, das, was er jetzt gezeigt hat, war ja nicht schlecht. Er hat sich an die Taktik gehalten, die anscheinend da festgelegt wurde, mit den Low-Kicks zu arbeiten, seine Beine zu attackieren. Er hat einen guten Fight gemacht. Natürlich, ich meine, wenn du gegen einen kämpfst wie Santos, ein bisschen Respekt hast du da immer. Also wenn du in der Vergangenheit dem seine Kämpfe anschaust, wie explosiv und hart der teilweise die Techniken abgefeuert hat, das ist schon ein gefährlicher Mann, der weiß, wie es geht. Nur offensichtlich ist er nicht mehr der, den wir früher mal da im Käfig gesehen haben. Die Verletzungen haben ihm wohl doch böse zugesetzt. Er hat so auch die Aggressivität ein bisschen gefehlt, die er früher hatte. Früher ist er ja durch seine Gegner durchmarschiert wie so ein heißes Messer durch Butter. Das hat geflutscht wie Vanilleeis. Und diesmal hat man doch gemerkt, da fehlt irgendwas. Da fehlt auch in meinen Augen der letzte Biss, die letzte Konsequenz, auch mal ein Risiko einzugehen, was ich bei ihm auch vermisst habe. Also der Kopf scheint aber nicht da zu sein, wo er mal war.
Absolut. Meinst du auch, er kann sich davon erholen? Meinst du, er kommt davon nochmal zurück? Oder ist das wie so ein Anderson Silva, der da seine Verletzung gegen Whiteman hatte und dann war es das irgendwie? Dann gab es so einen Knick in dieser Karriere?
Aktuell glaube ich, er wird nicht mehr so stark zurückkommen, wie wir ihn mal gesehen haben. Weil ich jetzt nicht weiß, er muss halt diese Spritzigkeit, diese Schnelligkeit, diese Dynamik muss er wiederbekommen, plus die Aggressivität, die er früher hatte. Dieses, wo das Gefühl hattest, boah, dieser Santos ist unzerstörbar. Erinner dich mal an die alten Kämpfe, da sah der aus wie ein Ritter mit Rüstung, der da durchmarschiert ist. Und das habe ich diesmal alles so ein bisschen vermisst. Und ich weiß nicht, ob man das wiederbekommen kann. Der ist, glaube ich, auch nicht mehr der Jüngste. Ne? Wie alt ist denn der? Ich weiß gar nicht.
Ich würde mal 34 tippen.
Okay, das geht eigentlich noch, aber schwierig, schwierig, schwierig. Ich kann es mir im Moment nicht vorstellen, dass er nochmal so stark zurückkommt, wie es früher mal war.
37 ist er.
Ah ja, siehst du, doch schon ein bisschen älter. Und der, wir haben das ja oft, dass wenn dieser Mythos einmal gebrochen ist, der kommt dann auch nicht mehr so zurück. Jetzt hat er 3 Niederlagen in Serie. Das muss man auch erstmal vom Kopf her verdauen. Das ist auch für ihn schwierig. Boah, was soll ich sagen?
Wie so ein Anthony Smith, ne?
Ja. Naja. Ich kann es mir im Moment nicht vorstellen. Er hatte schon Niederlagen. Er hat schon gegen andere Gegner verloren. Das heißt, er kann mit Niederlagen umgehen. Es waren auch starke Gegner, gegen die er verloren hat. Also er ist jetzt nicht einer, der immer gewonnen hat. Aber ich sehe da im Moment schwere Zeiten auf ihn zukommen. Ganz schwere Zeiten. Und gegen wen muss er jetzt als nächstes kämpfen? Wird man ihm nochmal einen Top-Gegner geben? Oder wird man ihm auch so einen Aufbaukampf geben? Schwierig.
Gute Frage, weil das Problem ist, er sah gegen Teixeira nicht allzu schlecht aus, konnte auch Knockdowns erzielen und so weiter, aber gegen Santos sah er nicht gut aus. Gegen Rakic, ja genau. Da sah er einfach absolut nicht gut aus. Ja, ne, du sagst es ja selber. 3 Niederlagen in Folge. Was für einen Gegner gibt man ihm? Gibt man ihm jetzt so einen aufstrebenden Gegner, wo man sagt, großer Name gegen Newcomer, wo der Newcomer gewinnen soll? Puh, schwierig. Man darf ihn auch nicht abschreiben, man darf ihn nicht unterschätzen, aber das war zu wenig, was er da gezeigt hat. Seit diesem Jones-Kampf, seit diesen Verletzungen. Mhm. Ne?
Mhm. Sehe ich auch. Also man sieht da so einen roten Faden, der sich durch die letzten beiden Kämpfe gezogen hat. Vielleicht alle guten Dinge sind 3, vielleicht kommt er nochmal wieder in seinem nächsten Kampf, aber ja, ein bisschen schade. Und wie gesagt, man kann ihm da keinen Vorwurf machen, es waren wirklich sehr schwere Verletzungen. Boah, das muss man erstmal wegstecken, das ist halt einfach ärgerlich. Aber bei Rakic bin ich halt echt gespannt. Klar, die ersten haben ihm den Vorwurf gemacht, er hätte mehr machen müssen, aber so ein Ding muss er halt erstmal nach Hause bringen. Ich meine, auch wenn Santos nur bei, was würden wir schätzen, 80% war, ist der halt auch trotzdem bei 80% jederzeit noch fähig, dich K.O. zu schlagen. Also ich kann auch an der Stelle Rakic da keinen Vorwurf machen. Er darf sich halt jetzt in der Phase, in der er sich befindet, auch keine Fehler erlauben. Ne?
Ja.
Und manchmal ist es halt auch nicht so einfach, mal ne, so mir nichts, dir nichts, da so einen Topfighter K.O. zu schlagen oder wie auch immer.
Das sieht deswegen leichter aus, als es ist, vermutlich.
Das denke ich mir auch. Und wie gesagt, die Vergangenheit kennt man ja von Santos. Der kann dich auch mal K.O. schnell K.O. schlagen und auskontern. Deswegen kein Vorwurf von mir. Ich fand trotzdem, es war ein spannender Kampf, weil ich halt für beide Kämpfer irgendwo mitfiebere. Ich finde beide ganz toll. Und jetzt müssen wir mal schauen, was die Zukunft bringt. Für Rakic.
Und auch für Santos. Bloß nicht. Bloß,
das geht nicht. Geht das, wobei bei Rakic wird es wohl spannender.
Bei Rakic geht der Trend nach oben.
Ja.
Und bei Santos geht der Trend auch an die Spitze, aber an die Spitze von Bellator. Aber gut.
Ungefähr. Wo du gerade Bellator ansprichst, vielleicht können wir so eine kleine Schleife einbauen in unseren Podcast. Zwei ganz bekannte Kämpfer sind ja bei der UFC entlassen worden. Hat mich überrascht, dich auch?
Ja, stimmt. Das hatten wir gar nicht besprochen. Overeem und Junior dos Santos.
Das kam auch jetzt erst nach unserem letzten Podcast. Wir konnten das noch gar nicht besprechen.
Okay.
Aber um das kurz einzubauen, wo wir gerade bei der Karriere von Santos sind, für mich überraschend, hatte ich jetzt nicht so mit gerechnet. Bei Junior dos Santos, ja, bei Alistair Overeem habe ich nicht damit gerechnet.
Nee, also der hat jetzt einmal schlecht performt und wird rausgekickt. Die letzten Male hat er gewonnen. Gewonnen oder gut performt. Ne? Rosenstruik war Niederlage, aber da sah er gut aus. Überraschend. Ne?
Ja, auf der anderen Seite, Overeem hat halt einen super Vertrag gehabt. Und ich denke mal, der wollte den gleichen Vertrag wieder haben. Und da hat die UFC gesagt, nee du, die Gage, die du früher hattest, die gibt's jetzt nicht mehr. Entweder weniger oder du kannst gehen. Ja, und dann hat er sich für gehen entschieden. Ich denke, so ist es abgelaufen.
Dos Santos war ja einer der Kandidaten. Im Dezember gab es ja diese Entlassungswelle bei der UFC. Da ist ja auch Romero gegangen und Pettis und Co. Und da haben wir ja schon gemunkelt, ob es Junior Dos Santos auch treffen wird.
Ja, hatten wir recht. Ne?
Leider. Ich denke tatsächlich, also Junior Dos Santos sehe ich tatsächlich bei Bellator. Aber Overeem, ich glaube, der kämpft in Japan.
Denke ich mir auch. Ich meine, der hat seine Karriere angefangen. Und er denkt, dass ich da beende ich sie auch. Und ich kann mir vorstellen, dass die Japaner gut Kohle zahlen für ihn.
Einmal das, plus natürlich, er hat dort bestimmt noch eine Riesenmenge an Fans.
Genau. Genau. Vielleicht auch noch interessant, die eine oder andere Werbung für ihn. Also da kann man mal gut Geld machen. Und ich denke, das wird auch jetzt sein Interesse sein, zu sagen, auf die alten Tage, komm her, ich nehme jetzt noch mal ein bisschen Kohle mit, mach noch mal 2-3 Jahre und dann ist Feierabend.
Absolut. Ja, wir hatten ebenfalls Islam Makhachev gegen Jude Dober. Das war auch ein ganz spannender Kampf, aber Matthias, war da eine Überraschung dabei, mal ehrlich?
Nö, es war keine Überraschung. Jude Dober fand ich gut. Er hat sich gut verteidigt, aber wir haben halt hier wieder gesehen, diesen Ausnahme-Bodenkampfstil bei Islam Makhachev, wie man das von diesen Dagestanern kennt. Unglaublich stark am Boden, oder? Unglaublich stark, konditionell stark, technisch stark. Und da hat es einem fast schon ein bisschen leid getan für einen Jude Dober, der gerne im Stand weitergemacht hätte, im Stand auch mit Sicherheit eine Chance gehabt hätte. Aber hier haben wir wieder gesehen, wie ausschlaggebend und wie wichtig es ist, sich an einen, ja, an einen Gameplan, einen Fightplan zu halten, um so ein Ding nach Hause zu bringen. Und das hat Islam Makhachev gemacht. Mit Khabib in seiner Ecke hat er natürlich auch jemanden, der den Kampf lesen kann, der weiß, wie man einen Gegner müde macht, etc. Und genau das hat er gemacht. Und zum Ende des Kampfes hin dann eine super starke, brutale Submission, finde ich, wie er da gewonnen hat. Stark. Also brutale Leistung. Und ich bin gespannt, wie es mit Islam weitergeht.
Meinst du, da gibt es den Tony Ferguson-Kampf?
Kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß aber, dass der Kampf schwer werden würde für Tony Ferguson.
Genau deshalb glaube ich auch nicht, dass es ihn geben wird. Oder genau deshalb wird es ihn geben. Je nachdem, was die UFC mit Tony noch so vorhat. Aber prinzipiell denke ich, sollte er jetzt definitiv einen Top-10-Gegner bekommen. Einfach, ja, Drew Dober war ja gar nicht gerankt. Der war ja gar nicht in der Rangliste. Ich denke, jetzt wäre es schön, wenn er einen Gegner aus der Top 10 kriegt. Muss nicht unbedingt Top 5 sein, nicht unbedingt Tony. Top 10 sollte es sein. Vielleicht RDA, also Rafael dos Anjos. Mal schauen, also ich rechne schon in den nächsten ein, zwei Jahren, rechne ich ihm sehr viel zu. Er hat auf jeden Fall gute Performance gezeigt.
Also ich denke, der ist jetzt wirklich, wirklich in seiner Prime. Man muss ihm jetzt möglichst schnell gute Gegner geben. Solange das Feuer am Brennen ist, der kann was reißen. Ich glaube schon, er ist selbstbewusst, er hat die richtigen Leute um sich. Er hält sich an die Taktik. Also, starker Mann. Ich bin echt mal gespannt, wie es da weitergeht. Er ist jetzt im besten Alter. Er ist nicht mehr ganz so jung und unerfahren. Das sieht man ja oft bei den, kann man Dagestanis sagen?
Ich bin mir nicht sicher, ich glaube schon.
Die bauen ihre Kämpfer schon sehr schlau auf. Also die wollen ja wirklich diesen Mythos halten, obwohl es ist ja kein Mythos, es ist ja Fakt eigentlich, dass sie nur gute Kämpfer haben. Da ist ja kein Fallobst dabei. Jeder, der von denen kämpft, ist einfach super, super austrainiert, technisch gut, sowohl im Stand und vom Ringen braucht man gar nicht reden. Die sind meistens nicht mehr ganz die Jüngsten, aber auch nicht alt, sondern die haben das genaue Timing zu sagen, okay, jetzt ist der Kämpfer am besten, jetzt ist er fit, jetzt bringen wir ihn in die UFC oder bei Bellator unter und dann glänzen die auch so brutal. Die machen also nicht den Fehler, dass die so jung verheizt werden, sondern die bauen die wirklich mit Sinn und Verstand auf. Also ich denke, da steckt eine ganz hohe Kunst des Trainings, des Kampfsports dahinter, was die abliefern, oder?
Das stimmt. Also viele kämpfen ja auch ähnlich. Wir haben ja auch jetzt hier bei Drew Dober gegen Makhachev gesehen. Makhachev wollte ja diese Beine einklammern. Ja. Drew Dober, dieser Stil von Khabib, nenne ich das mal. Khabib hat es einfach sehr, sehr oft gezeigt. Ja. Das haben wir auch hier gesehen. Klar, also ich denke, da werden wir noch einiges von ihm sehen. Makhachev war aber nicht der einzige Kämpfer, der Russisch spricht an dem Abend. Wir hatten auch Piotr Jan gegen Aljamain Sterling. Und Matthias, ich habe es ja vorausgesehen, dass wir einen neuen Champion sehen werden. Das heißt, diese Prognose ist ja eindeutig auch eingetroffen. Aljamain Sterling ist der neue Champion, aber war der schlechtere Kämpfer.
Sei froh, dass wir jetzt hier via Skype aufnehmen und nicht nebeneinander sitzen. Das müsste jetzt an die Kehle springen. ja, aber du hast natürlich mit dem, was du sagst, vollkommen recht. Wir haben einen neuen Champion. Ja, also erstmal, ja, wo soll man da anfangen? Es gibt so viel, was man da besprechen muss. Ja. Also erstmal fetten Daumen hoch und Respekt an beide Kämpfer. Es war ein richtig geiler Fight. Also
hat Spaß gemacht, ja.
Gefallen. Hat richtig Spaß gemacht, da war alles dabei. Und mir hat die Aggressivität von Sterling gefallen, der Mut, auch die Art und Weise, wie er nach vorne gegangen ist. Mir hat aber auch die Disziplin, die Taktik und die technische Gewandtheit von Petr Jan, was der für Fähigkeiten hat, hat man jetzt erstmal so richtig gesehen, oder? Was für geile Takedowns, was für schöne Boxtechniken, geiler Bodenkampf und das, obwohl wir hier mit Aljamain Sterling wirklich einen BJJ-Bodenkampf-Ass haben. Also der Kampf hat wirklich alles gezeigt, was man sich als Kampfsport-Fan so vorstellen kann. Ich fand's richtig geil. Ja, und dann kam halt das bittere Ende.
Vor allem diese Takedowns, die du angesprochen hast, ist mir auch aufgefallen. Der hat das ja aussehen lassen wie ein Kinderspiel. Einfach flupp, er wirft Sterling kurz zu Boden.
Toll, toll, ich bin aufgesprungen. Also da war wirklich aus dem Ringen, aus dem Judo verschiedene Sachen dabei.
Genau.
Mit diesen Beinsicheln, die er gemacht hat, wunderschön. Starke Boxkombinationen, aber auch Lob an Sterling. Also ein Kinn vom Allerfeinsten und beide auch konditionell unheimlich stark. Man hat ja andauernd darauf gewartet, dass Aljamain Sterling einbricht. Der hat ja am Anfang Tempo hingelegt, wo jeder gesagt hat, das kann der nicht durchhalten. Aber ich finde, er hat es sehr gut durchgehalten.
Na.
Doch schon, komm.
Er ist schon ordentlich müde geworden. In der dritten Runde war er ordentlich müde.
Aber er hat seinen Mann gestanden, er hat es durchgezogen und hat immer noch sich verteidigen können. Also ich bin deiner Meinung. Für mich war auch Petr Jan bis zu dem Zeitpunkt der bessere Kämpfer.
Eben. Wobei, die erste Runde habe ich schon klar an Sterling gegeben. Also ja, die erste Runde, ja. Da dachte ich mir, das war dieser Usman gegen Burns-Effekt. Die erste Runde gewinnt Burns. Ich denke, jawohl, meine Prognose stimmt. Dann geht der Kampf weiter und ich denke mir, scheiße. Das war's dann mit meiner Prognose. Mit dem Unterschied, dass Usman das Regelwerk kennt und sein Gürtel nicht verloren hat gegen Burns, was bei Jan einfach anders war. Dieses Knie, eine wahnsinnig unnötige Aktion. Piotr Jan hat verdient seinen Gürtel verloren, weil das sind die absoluten Basics. Also du spielst doch nicht im Fußball aus Versehen mit der Hand dann. Oder beim Basketball fängst du nicht an, den Ball mit dem Fuß zu nehmen und zu dribbeln.
Also das sind die absoluten Basics. Ein junger MMA-YouTuber. Also wir wollen doch jetzt keine Quervergleiche zwischen Fußball und Kampfsport machen. Ich denke mal, das sind nochmal zwei komplett unterschiedliche Welten.
Ja, klar.
Natürlich war das hier grob fahrlässig, aber auf der anderen Seite, bei den Emotionen, bei der Schnelligkeit in diesem Kampf, ein Bruchteil eines Augenblicks nicht aufgepasst und gehofft, er hebt vielleicht gerade das Knie an und geht nach oben und in dem Moment haut er es ihm rein und dann ist er in der Ecke noch, sind noch irgendwelche Sachen zugerufen worden mit Hit him, Kick him oder weiß der Teufel was und dann macht es einen Blub in deinem Gehirn. Ich glaube nicht, dass das eine böse Absicht war.
Natürlich nicht. Natürlich war das keine böse Absicht, weil er weiß und er gewusst hat, was für Konsequenzen drohen. Ich meine, das letzte Mal, als es so ein illegales Knie gab, war, meine ich, John Jones gegen Anthony Smith. Anthony Smith damals aber gesagt hat, dass er weitermacht.
Dafür ist er auch in der Kampfsportwelt von allen gefeiert worden, oder?
Ja, Sterling hat gesagt, er kann nicht weitermachen und wurde deshalb der neue Champion. Hast du gedacht, der Sterling, der simuliert dann ein bisschen, der macht die Situation schlimmer, als sie eigentlich ist?
Also es war auf alle Fälle ein harter Treffer mit dem Knie, das muss man sagen. Aber wir alle haben jetzt in der Vergangenheit ja schon gesehen, wie du angeschlagen bist oder wie ein richtiger Knockout aussieht, wenn du so ein Knie abbekommst. Und er hat schon meiner Meinung nach auch geschauspielert. Vielleicht war er wirklich hart angeschlagen und nicht mehr fähig, den Kampf so weiterzuführen, wie das vor der Knieaktion war. Aber um sicher zu gehen, dass Petr Jan auch disqualifiziert wird, hat er halt nochmal so ein bisschen Show hinten dran gehangen. Weil so, wie er sich verhalten hat im Käfig, als er da angeschlagen war, so verhält sich eigentlich kein Kämpfer, der angenockt wurde. Das war schon grenzwertig. Also ich kaufe ihm das nicht ganz ab. Da ist schon ein bisschen Show dabei gewesen. Aber es war jetzt auch richtig, von seiner Seite her, wahrscheinlich richtig, den Kampf nicht weiterzuführen, wenn es ein harter Treffer war. Unabhängig davon, ob er jetzt Knockdown war. Es reicht ja, wenn er kurz angeschlagen war, wenn er vielleicht wirklich kurz weg war und dann wieder zu sich gekommen ist. Es ist ja nur ein Bruchteil manchmal. Selbst dann wäre es gefährlich oder fahrlässig zu sagen, ja, ich fühle mich jetzt eigentlich gut, ich mache den Kampf mal weiter. Also dann ist es schon sicherer zu sagen, ja, falls ich jetzt nicht bei 100% bin und noch ein bisschen schwubbelig im Kopf, ich mache da lieber nicht weiter und gehe das Risiko nicht ein, dass ich ja böse verdreschen werde jetzt oder vielleicht sogar richtig K.O. gehe.
Ja, ich denke, das Einzige, was jetzt folgen muss, ist natürlich ein Rückkampf, weil Klar, also hat Dana White ja auch gesagt. Ne? Sterling posiert jetzt gern und sagt hier, er will gegen Dillashaw, gegen Cejudo, gegen wen auch immer. Aber eins ist klar, bevor irgendwer um den Bantamgewichtsgürtel kämpft, wird es diesen Rückkampf geben.
Muss gemacht werden. Ja. Und die Posen jetzt nachträglich mit dem Gürtel, das stößt mir halt ein bisschen auf. Dass er da im Käfig so ein bisschen Show gemacht hat, so nach dem Motto, ah, ich bin angeschlagen, ich kann nicht weiterkämpfen. Das kann ich verstehen. Vielleicht hätte das jeder von uns genauso gemacht, weil er sich nicht fähig gefühlt hat, den Kampf weiterzumachen. Das ist ja vollkommen legitim. Aber dann im Nachhinein sich so ein bisschen als Champion zu feiern, das ist auch in Kämpferkreisen nicht so positiv aufgenommen worden, weil er auch selber gesagt hat, so will ich den Titel nicht gewinnen. Warum posiert man dann danach so im Internet und gleich damit? Und so richtig gefällt mir das nicht. Das habe ich jetzt nicht toll gefunden, persönlich. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, hätte man sie sparen können.
Ich finde es in Ordnung. In meinen Augen ist nicht Aljamain Sterling daran schuld, was da passiert ist, sondern Piotr Jan. Also ich nehme Sterling jetzt nicht übel, dass er gewissermaßen stolz darauf ist, dass er Champion ist. Dieser Gürtel kann ihm ja auch keiner mehr nehmen. Er wird jetzt sein Leben lang ehemaliger UFC-Champion sein. Eins ist klar, ich denke nicht, dass Sterling im Rückkampf gewinnt. Dafür habe ich einfach, wir haben ja knapp 4 Runden von Sterling versus Jan gesehen. Wieso sollten die nächsten 5 Runden anders aussehen? Aber ich gönne es ihm, dass er diese Zeit genießt. Ich weiß auch nicht, in welcher Zeitspanne das war. Also, ne, seine ich meine, ey, die Kämpfer feiern ja auch, wenn sie verlieren. Conor hat ja auch nach seiner Nate Diaz-Niederlage gefeiert. Weißt du? Also, ist egal, ob er gewinnt oder verliert, wieso sollte er nicht feiern dürfen? Und
ja, das Feiern war in Ordnung, aber dieses Posieren jetzt mit dem Gürtel, weiß nicht.
Ja, ich fand es in Ordnung. Aber mal schauen. Ich denke, Rematch sehen wir beide gleich, wie es ausgehen wird, oder?
Also, einen Gewinner haben wir da auf jeden Fall bei der ganzen Sache.
Ja, oh, wir, die Fans, ne?
Wir, die Fans. Und dann haben wir noch einen zweiten Gewinner eigentlich. Echt? Die UFC.
Ja, klar, das ist der natürlich auch.
Ich meine, so ein Ding lässt sich doch mega verkaufen. Was da noch an Energie und Hate aufgestaut wird jetzt bis zum nächsten Kampf, da kommt noch. Und die UFC weiß genau, wie sie so ein Ding aufbläst hier. Der unwürdige Champion gegen den richtigen Champion. Und dann wird ein Trailer nach dem anderen gemacht. Also da brennt die Luft, das wird ein Hammer-Ding und die UFC wird richtig hoch aufhängen, denke ich.
Ich sehe jetzt schon vor mir diesen Trailer. Aus 5 verschiedenen Winkeln gibt es dieses Knie in Slow Motion.
Ja. Und die UFC ist da eiskalt. Das haben wir ja gesehen bei Conor gegen Khabib. Die Busattacke ist ja in Medien rauf und runter geleiert worden.
Ja.
Und so wird das hier genauso sein. Man wird die Aktion zeigen, man wird das Posing von ihm zeigen, man wird beide Kämpfer nochmal richtig aufheizen, um halt diese Action zu haben, damit sich das Ding richtig gut verkauft. Also, ja, was Besseres kann eigentlich so einem Verband gar nicht passieren. Weil jetzt hast du eine Geschichte, du hast einen Aufhänger, du hast ein richtig geiles Ding. Also, ja, perfekt eigentlich für einen Rückkampf. Perfekt für uns als Fans, weil wir dürfen jetzt nochmal 3, 4, vielleicht 5 Runden Sterling gegen Jan sehen. Und wir sind ja einer Meinung, dass beide wirklich super gekämpft haben. Ich fand es mega spektakulär, mega spannend. Also fetten Respekt an beide. Davon will ich unbedingt mehr sehen und ich brenne jetzt schon drauf. Also je schneller, desto besser, finde ich.
Absolut. Ich denke, zum Co-Main-Event müssen wir nicht viel verlieren, oder? Da haben wir im Vorfeld schon gesagt, was es da für Klassenunterschiede gibt. Hat man auch gesehen.
Hast du gedacht, dass es so krass ist?
Ja.
Oh, ich habe mich zumindest auf 2, 3 Runden eingestellt, aber ich dachte, naja gut, die Amanda, jetzt ist sie Mutti geworden, vielleicht hat sie so ein bisschen locker zu Hause trainiert und mit dem Baby geschmust und zwischendurch ein paar Liegestütze gemacht, aber am Arsch die Waldfee. Sie hat es ja im Interview gesagt, dass sie die Löwin ist und wann ist eine Löwin am gefährlichsten, wenn sie ein Baby hat. Fand ich witzig. Hat sie schön gesagt und das hat sie auch bestätigt. Also, das war natürlich eine Performance. Ja, was soll man da sagen? Das war wirklich wie so ein Löwe, der zum Jagen geht und das kleine Reh, oder was jagen die da, diese Rentiere, zerfleischt. Und Megan Anderson, die war ja komplett weggebeamt. Die kann von Glück reden, dass Amanda so nett ist, weil die hätte ja zum einen den Kopf runterschlagen können und zum anderen den Arm brechen. Dann wäre die Karriere zu Ende gewesen. Das waren einfach nochmal Weltenunterschied, ne?
Aber uns erwarten, nichtsdestotrotz, ich meine, wir kritisieren oft Frauen-MMA und wer diesen Kampf gesehen hat, der versteht auch warum, ne? Aber ja, hast du gesehen, welche Titelkämpfe die UFC jetzt offiziell gemacht hat?
Habe ich noch nicht gesehen, zumindest habe ich es jetzt nicht auf der Kette.
Also einmal Valentina Shevchenko gegen Jessica Andrade.
Das habe ich mitbekommen, stimmt, ja.
Und Weili Zhang gegen Rose Namajunas.
Ja, da freue ich mich drauf.
Das wird ein geiler Fight.
Ja, wobei ich ja nochmal betonen muss, ich bin ja ein absoluter Weili Zhang-Fan. Ne?
Ja, also die ist auch so Schnur, Alter, also die macht so viel Druck und Power und Wumms und boah. Also auf den Kampf freue ich mich wirklich.
Also wenn du da mal in den sozialen Medien schaust, wenn die Weili am Trainieren ist, dann schlägt mein Herz als Kampfsportler natürlich höher. Was die da an Bums reinlegt und an Action. Gut, jetzt ist es nochmal eine andere Sache, wenn man dann so eine Pratze reinkickt und hin und her. Aber sie hat es ja als Kämpferin auch schon bestätigt. Also die ist echt dynamisch. Das wäre natürlich so mein Traumkampf. Also diese drei, was weiß ich, Weili Zhang gegen Shevchenko oder Weili gegen Amanda, das wären so Hammerdinger, wo ich mir denke, Alter, leck mich am Arsch, das müsste es mal geben.
Aber unterschätzt mir mal nicht Weili Zhang gegen Rose. Guck mal, was Rose mit Joanna gemacht hat.
Ja, stimmt. Rose ist...
Die ist ja nicht ohne Grund Champion gewesen.
Nee, die ist, das stimmt. Ja, sie hat, sie hat wirklich die letzten Male immer wieder stark performt und ist auch gut zurückgekommen wieder nach ihrer Pause. Also dieses Mini-Comeback fand ich unheimlich stark von ihr, wie sie das alles verkraftet hat und da zurückgekommen ist. Aber ich glaube trotzdem, es wird ein guter Kampf, ein harter Kampf, aber ich halte Weili Zhang immer noch für besser.
Das ist mal eine Ansage.
Genauso wie ich sicher bin, dass Shevchenko Andrade wegputzen wird.
Shevchenko putzt jeden weg in ihrer Gewichtsklasse. Da ändert auch eine Jessica Andrade nichts dran, sind wir ehrlich.
Ja.
Die sah aber in ihrem letzten Kampf ganz gut aus, Andrade. Also war sehr, sehr stark. Aber ja, ist halt nicht auf dem Level von
Shevchenko. Ich bin da mal gespannt. Bin da mal gespannt, was auf uns zukommt.
Ja, Matthias, Main Event Time, würde ich sagen.
Ja, also für mich war es der Superfight, den ich mir gewünscht habe.
Ja.
Es ist auch hier bei dem Kampf haben ja auch viele gesagt, ja, hat nicht sogar der Andreas Kraniotakis das gesagt oder war es der Marc Bergmann? Einer von beiden. Kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Ich fand den Kampf mega spannend. Mega spannend.
War auch knapp. Und genau es war bis zum Ende hin knapp. Und ich erinnere mich noch, in der zweiten Runde, da habe ich mir gedacht, boah, Blachowicz, der ist hier richtig aktiv und Adesanya auch überraschend aktiv. Adesanya kennen wir sonst eher zurückhaltender. Das Adesanya ist ja auch relativ häufig nach vorne, aber Blachowicz, ey, der hat schön geboxt, schöne Kicks, immer wieder zum Körper auch, die haben wir auch gegen Reyes gesehen, immer diese Kicks zum Körper. Und ich weiß doch, in der fünften Runde gab es diesen Takedown. Aus dem Nichts hat er auf einmal diesen Takedown geshootet, wo ich mir dachte, ja, das sichert ihm jetzt den Sieg. Jetzt hat er seinen Gürtel erfolgreich verteidigt. Also, was Blachowicz da gezeigt hat in diesem Kampf, man hat aber auch gemerkt, es ist einfach nicht Adesanyas Gewichtsklasse. Du hast ganz klar diesen Unterschied gemerkt. Klar ist Adesanya ein bisschen größer, aber man hat so eindeutig gemerkt, dass Blachowicz hier definitiv um einiges massiver ist als Adesanya.
Ja, und was das Entscheidende ist, er konnte, glaube ich, auch sein Gewicht und seine Kraft ganz gut umsetzen. Also man hat doch schon phasenweise dann gesehen, wenn er gute Aktionen hatte, dass Israel Adesanya schon auch ein bisschen Respekt gezeigt hat und die Power halt nicht zu unterschätzen ist von Jan. Also Natürlich hat er ein bisschen langsamer gewirkt und natürlich hat er nicht diese filigrane, schnelle, spezielle Technik wie ein Israel Adesanya, aber Israel ist halt auch wirklich ein Perfektionist, ein Virtuose im Standkampf. Da sieht man halt immer erstmal schlechter und langsamer aus und natürlich technisch nicht so gut. Aber die Deckung, also super Deckungsarbeit von Blachowicz, hat gut geschlossen, er hat gut reagiert, er hat die Techniken gut geblockt, er hat sich da nicht mit Finten überraschen lassen. Also er hat wirklich auch im Stand ja fast mithalten können, würde ich sagen. Vielleicht war er im Stand ein Hauch schlechter, aber das hat er dann wieder weggemacht mit dem Druck, mit der Power und natürlich mit seiner Bodenarbeit. Da war er natürlich dann wieder ganz klar überlegen.
Absolut. Ich finde aber auch, vor allem zu Beginn des Kampfes, hatte Adesanya keine schlechte Takedown-Defense. Auch als sie am Käfig, am Clinch waren, da sah Adesanya ziemlich gut aus. Am Boden sah er aber schlecht aus.
Ja, aber da kommt vielleicht das zu tragen, was du gerade angesprochen hast. Diese unterschiedlichen Gewichtsklassen, diese enorme Kraft. Und was halt noch hinzukommt, Adesanya sieht halt aus wie der typische Striker, oder? Diese langen, etwas schlaksig wirkenden Muskeln, natürlich brutal austrainiert, keine Frage, aber dieser drahtige, lange Körper, das ist halt so ein Bruce Lee-Typ.
John Jones, ja.
John Jones, Anderson Silva.
Holloway.
Genau, Holloway. Das sind halt so diese Typen und die können im Stand mit jedem mithalten, auch mal mit einer Gewichtsklasse höher. Aber wenn dann die Kraft zu tragen kommt, es in die unsauberen Aktionen geht, also unsauber in Anführungsstrichen, du weißt, was ich meine, da hat man es dann beim Holloway auch gemerkt. Und gerade dann, wenn es auf den Boden geht, da merkt man natürlich das Gewicht. Wenn du so einen schweren Kämpfer auf dir drauf hast, der auch noch richtig Power hat und Muskeln hat, der macht dich müde, der erdrückt dich am Boden. Und ich glaube, da merkst du die Gewichtsklasse nochmal viel, viel mehr als im Stand.
Ja. Ich denke, wie es für die beiden weitergeht, wissen wir ja. Ne? Also Costa versus Whittaker, der Sieger trifft auf Adesanya und auf Blachowicz wartet jetzt Glover Teixeira. Aber es war ein super geiles Event, ne?
Ja, ja. Und auch hier muss man sagen, beide Kämpfer waren für mich topfit. Super austrainiert, 5 Runden gegangen beide. Das muss man halt auch erstmal schaffen, so in dem Tempo, unter der Anspannung, wo jeder Schlag und jeder Tritt ja entscheidend zu einem K.O. führen kann.
Vor allem auch mit dem Gewicht. So blöd es klingt. Aber da gibt es ja Kämpfer im Bantamgewicht mit ihren 60 Kilo. Die sind dann in der 4. Runde
ist schon K.O. Ist auch ein Unterschied. Und du musst natürlich hier auch sehen, du darfst gegen einen Kämpfer wie Israel, da darfst du nicht ein Bruchteil einer Sekunde unaufmerksam sein. Der merkt das sofort, der nutzt es aus. Das heißt, dein Körper steht die ganze Zeit unter 100% Spannung. Und das musst du 25 Minuten durchhalten, weil halt jeder Schlag da entscheidend sein kann. Und vergessen wir nicht, welche Power Blachowicz in den letzten Kämpfen bewiesen hat. Dieser linke Haken, der schon Luke Rockhold K.O. geschlagen hat, der dem letzten Gegner Dominic Reyes die Nase gebrochen hat. Dieser Haken ist richtig gefährlich. Richtig gefährlich, hart, schnell. Und da musst du auch in Israel Adesanya aufpassen. Da kannst du nicht einfach mal so locker Ballerina-mäßig reingehen und einen Kick machen oder sonst irgendwas. Der kontert dich aus, du fängst diesen Haken und dann liegst du auch mal um. Ja, egal, wie viele Kämpfe du im Kickboxen schon auf dem Buckel hast. Da kann halt jeder K.O. gehen. Und da merkst du halt auch den Bums, den Druck, den Blachowicz hat. Ich meine, Leute, guckt euch mal die Dinger an. Der Luke Rockhold K.O., wie der den gemäht hat, als wäre der hier gegen so eine Eisenbahn gelaufen. Oder guckt euch die Nase von Dominic Reyes an. Die hing ja auf 7:30. Ne? Die war ja schon aufs Ohr rübergeschoben. Und jetzt musst du 25 Minuten lang diese Spannung halten. Die haben sich ja nicht ausgeruht. Ich finde, es war schon ein anstrengender Kampf für beide. Und mir hat es einen Riesenspaß, also ich fand es mega spannend bis zum Schluss. Und als dann die Takedowns gekommen sind, da wusste ich, okay, jetzt hat sich das Ding erledigt, jetzt hat Blachowicz das Ding nach Hause geholt.
Ja, ich kann das alles nur unterstreichen, Matthias. Du lässt mir ja gar nichts mehr übrig.
Danke.
Ich sehe es ja genauso. Ich sehe es genauso. Und es war auch wirklich spannend. Und auch Jan vs. Sterling war spannend. Und es waren wirklich geile Kämpfe. Also Adesanya vs. Błachowicz, das war, ja, das, da war ich gehypt. Und man wusste, es geht hier ums Double Champion werden, ums Gürtel verteidigen. Błachowicz sagte danach zu Dana White, du hast nicht an mich geglaubt. War ein bisschen Drama, aber es war ein geiles Event. Ja, die nächste UFC Fight Night, die wird eher so, ne? Hast du gesehen?
Ja, stimmt, aber hast du eigentlich die Prelims geguckt hier? Da hat ja noch Dominic Cruz gekämpft.
Ich habe mir manche Kämpfe habe ich mir im Nachhinein angeschaut. Also hier diesen Ulberg habe ich mir angeguckt noch.
Oh, diesen Knockout, ne?
Mhm. Dann hier den anderen Cruz habe ich mir angeguckt.
Mhm.
Den Early Prelims, der Kampf, der so spät abgebrochen worden ist.
Mhm.
Was habe ich noch?
Dominic
Cruz. Benavides. War auch gut. Und Dominic Cruz habe ich nicht gesehen. Wie war denn der Kampf?
War gut, war ein spannender Kampf. Dominic Cruz hat halt wie in alten Tagen gekämpft, ohne Deckung, mit viel Bewegung. Da ist man schon immer mal am Zittern und denkt sich, oh Junge, ganz schön gefährlich. Aber er hat das Ding nach Hause geschaukelt. Wobei ich jetzt nicht denke, dass es nochmal reicht, um an die alten Tage anzuknüpfen. Da sehe ich ihn jetzt natürlich nicht mehr. Aber, ja.
War das denn ein knapper Kampf? Ich habe gesehen, es war eine Split-Decision, glaube ich.
War knapp, ja.
Okay.
Der andere hat auch ein paar harte Treffer gehabt. Ja, war jetzt auch kein einfacher Kampf. War ein starker Gegner für Dominic Cruz. War okay. Bin mal gespannt, was da jetzt noch kommt. Aber ja, da sind jetzt nur noch Top-Leute vor ihm, wo ich nicht glaube, dass er einen davon schlagen kann.
Nee, vor allem im Bantamgewicht.
Kampf gegen Frankie Edgar oder so.
Ja, oder Uriah Faber oder so eine Geschichte, ne?
Ja, muss man jetzt mal gucken, was da noch für ihn ist. Aber wie gesagt, man hat halt keine Veränderung, nichts gesehen. Er ist gut, ja, aber er hat halt seinen alten Stil und der Stil ist unheimlich gefährlich. Und wenn er sowas gegen Top-Leute machen würde, wie einen Sandhagen oder einen Petr Yan oder einen Cody Garbrandt und so, das wird jetzt nicht mehr funktionieren. Die knocken den aus. Das funktioniert nicht. Dafür geht er zu viel Risiko.
Das stimmt. Ja. Stichwort nächste Fight Night. Ist relativ mager besetzt. Edwards gegen Muhammad im Main Event, aber ist ja auch nur so ein Short-Notice-Kampf. Nummer 3 gegen 13 und sonst ist die Main Card so. Eine kleine Verschnaufpause.
Nicht vergleichbar mit den Namen, die wir jetzt beim Pay-Per-View hatten. Vielleicht noch zu erwähnen, dass Nasrat Haqparast kämpfen sollte. Sein Gegner hat abgesagt. Ich weiß nicht, ob man jetzt einen Ersatzgegner für ihn gefunden hat. Wäre schade, wenn er jetzt zum zweiten Mal nicht kämpfen kann.
Ja, das wäre ärgerlich.
Stimmt. Letztes Mal konnte er nicht starten, genau. Wegen Erkrankung.
Genau.
Jetzt das zweite Mal nicht starten, nicht kämpfen können. Diesmal, weil der Gegner nicht kann. Das ist natürlich schon echt ärgerlich. Und gerade für so einen jungen, aufstrebenden, hungrigen Kämpfer, der sehr reflektiert rüberkommt. Ist jetzt kein Aufschneider, der dummes Zeug redet, der sagt, ja, demnächst bin ich Champion oder so. Sondern einer, der sehr bodenständig ist, ein Arbeiter, ein hart trainierender Typ, der wohl auch respektiert wird von GSP und viel dort trainiert und lernt aus der Ecke GSP. Also bin echt mal gespannt, wie es da weitergeht. Und ich würde mich halt freuen, wenn er jetzt am Wochenende kämpft. Wäre wirklich ärgerlich, wenn er nicht mitmachen kann.
Ja, zumal er in der Vergangenheit ja schon mal ausfallen musste. Also jetzt nicht nur zuletzt, sondern schon mehrmals.
Ja, das ist bitter für so einen Fighter. Ne?
Aber vor allem für so einen Jungkämpfer auch.
Ja, wenn du so ein hartes Trainingscamp durchgezogen hast, bist du ja auch heiß. Du willst ja zeigen, was du drauf hast. Ja, du bist ja praktisch wie so ein Tiger, der im Käfig seine Runden dreht und jetzt endlich darauf wartet, dass er freikommt, um jagen zu können. Das ist halt bitter. Ja. Aber gut, schauen wir mal. Vielleicht finden sie ja noch einen Gegner. Ansonsten hast du schon treffend gesagt. Es ist halt mehr so, ja, ich werde trotzdem gucken, logisch. Aber das ist halt wieder so ein Ding, das werden nur die eingefleischten Kampfsportfans gucken. Und auch was den Main Event betrifft, haben wir natürlich Pech gehabt. Leon Edwards hätte ja eigentlich gegen
Shimaev.
Chimaev kämpfen sollen, der immer noch krankheitsbedingt außer Gefecht ist. Und ja, der Gegner ist gut. Mohammed ist auf alle Fälle ein guter Gegner, den darf man nicht unterschätzen. Nur damals war das so ein Ding, schwieriges Ding für Leon Edwards, der natürlich vom Ranking her eigentlich viel, viel weiter vorne ist. Beide haben den gleichen Kampfrekord, 18-3. Man könnte also auf den ersten Blick denken, das ist eine Liga. Aber schaut man sich die Rangliste an, dann ist es natürlich für Leon Edwards ein schwieriger Kampf.
Da kann er nichts gewinnen.
Ja.
Er ist doch schon auf der 3. Da wird er jetzt nicht 2, wenn er gegen Nummer 13 gewinnt. Weißt du, wie ich meine?
Ja, das ist mehr so eine, ja, hallo, ich bin noch da, Training, Überlebensveranstaltung für ihn.
Ich suche Canelo, sein letzter Boxkampf. Das war ja auch ein Witz.
Ja, da haben ja auch viele gesagt, warum? Warum gibt man sich so?
Aber man muss auch dazu sagen, Belal Muhammad, der war der Einzige, der den Kampf angenommen hat. Scheinbar hat ihn jeder aus den Top 10 angeboten bekommen. Covington hat abgelehnt mit der Begründung, er ist ja nicht bei der Wohlfahrt. Wieso sollte er ihm einen Kampf geben? Obwohl Covington, denke ich, gewinnen könnte. Leon Edwards ist starker Striker und Covington einer der besten Ringer im Welterweight. Wäre ein guter Kampf gewesen, aber ja, er ist halt nicht die Wohlfahrt.
Definitiv. Ja gut, den Spruch hat er rausgehauen. Ich meine, das Ziel von Covington ist klar. Ne? Der will natürlich auch kein Risiko eingehen. Und ein Leon Edwards ist auf alle Fälle ein gefährlicher Fighter. Also, wobei, diesen Mohammed darf man nicht unterschätzen. Er ist ein zäher Hund.
Ja, hat er nicht letzten Monat erst gekämpft?
Können schon ein guter
sah
Kampf.
Gut aus. Sah gut aus.
Ich weiß es gar nicht mehr genau.
Ja, ich glaube, da wurde ziemlich viel gerungen. Bin mir auch nicht mehr ganz sicher.
Ach stimmt, der hat doch gegen diesen Lima-Bruder gekämpft. Bei Usman gegen Burns im Februar. Ist noch gar nicht lange her.
Ja genau, letzten Monat.
Ja, 4-5 Wochen oder so ist es her. Ja, ist er noch fit. Ist er noch fit. Ist er zumindest noch im Saft irgendwie.
Ja, schauen wir mal. Ne? Also bis jetzt, da brauchen wir nicht allzu viel Zeit.
Ja.
mit der Fightcard verbringen.
Aber wo man gerade, da brauchen wir über keine weiteren Kämpfe zu sprechen. Die meisten werden wahrscheinlich eh gucken. Aber es wird gar nicht so lange dauern und da freue ich mich auch schon wie Bolle drauf. Dann haben wir ja den nächsten Mega-Event. Also, alles Ding. Ja. Ich glaube, der Carsten hat jetzt schon ein feuchtes Höschen, wenn er dran denkt. Wenn also, zwei seiner Lieblingskämpfer
und wie?
In den Käfig steigen.
Und wie? Stipe und Tyron Woodley. Muss ich mir mal vorstellen. Also Tyron Woodley, der kämpft ja auch, ne? Ist ja auch einer meiner Lieblingskämpfer, einer meiner Lieblingsrapper.
Oh ja, genau, der macht ja so super Musik. Ne? Ja, genau, schon so viele goldene Schallplatten. Aber die Card wird natürlich der Hammer. Da sind wieder richtig spannende Dinger dabei.
Ach, Sean O'Malley.
Ja, Sean O'Malley gegen Almeida, das wird ein richtig geiles Ding. Dann Vicente Luque hier gegen Tyron Woodley.
Aber Matthias, nimm uns die Episode in 2 Wochen nicht schon vorweg.
Ja, wir müssen ja unseren Zuhörern auch noch ein bisschen was für die Zukunft bieten.
Ein Lichtblick. Genau. Ein Lichtblick geben, wenn sie an die Fight Night denken, wenn die jetzt kommt.
Ja, coole Sache. Da sind wir durch für heute, da fällt noch was ein.
Mir fällt nichts mehr ein. Wir hatten alles. Oder? Ich überlege gerade. Aber nee, das war's, ja. Gut. Dann würde ich sagen, Matthias, wir hören uns spätestens nächste Woche wieder, denke ich. Das Schlusswort, das gehört natürlich dir.
Das Schlusswort möchte ich nutzen und jetzt schaltet bitte nicht ab, um ein bisschen Werbung zu machen. Ihr wisst ja, Carsten und ich machen auch ein bisschen YouTube und ihr könnt euch sicher sein, wir verdienen damit nicht die fette Kohle. Die einzige Anerkennung, die man da bekommt, ist halt hier und da mal ein Like oder so ein Abo. Also tut uns den Gefallen, schaut auch mal auf YouTube vorbei, abonniert meinen neuen Kanal, wenn ihr Bock habt auf Fitness, Kraftsport und vielleicht demnächst auch mal ein Kampfsportvideo. Wobei das dann praxisbezogene Sachen werden. Also ich werde da im Carsten oder anderen MMA-YouTubern keine Arbeit wegnehmen, sondern es wird dann ein bisschen was mit Action geben, aus dem Training heraus. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr es unterstützt bei uns beiden. Und das reicht uns eigentlich schon. Ihr müsst uns nicht mal Geld überweisen oder sonst irgendwas, dann sind wir schon ganz happy. Empfehlt natürlich unseren Podcast weiter, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann empfehlt unseren Podcast auch weiter. dann erzählt denen einfach, ey, die labern da so eine Scheiße, das müsst ihr euch mal anhören. Und dann klicken die das auch an und es ist auch damit geholfen. Ja, super. Also, vielen Dank an euch. Auch vielen Dank an die ganzen, die mir auf Instagram schreiben und mich da immer wieder beschäftigen und unterhalten. Sehr lieb von euch. Das könnt ihr auch weiterhin machen. Bei mir zumindest. Der Carsten, der ist ja ständig im Stress, so als Fulltime-YouTuber und hat mir ja keine Zeit.
Ey, ich antworte auch.
Ja.
Kein Witz.
Ja, sehr schön. Also, wir antworten euch. Macht euch Luft oder wenn euch verschiedene Themen interessieren, die wir im Podcast nochmal besprechen sollen, dann machen wir das natürlich gerne. Also, das war jetzt genug Werbung. Soll reichen. Bedanke mich bei euch und wünsche euch eine schöne Woche und bis bald.